Wenn ich mich immer nach den anderen richte, wer bin ich dann eigentlich selbst? Vielen Menschen da draußen fällt es unglaublich schwer, Bedürfnisse zu spüren, ihre Wünsche zu spüren und diese dann auch zu kommunizieren. Das Ganze ist unter dem Phänomen People-Pleasing bekannt oder Überangepasstheit und genau wie wir das auflösen, darum geht es heute in dieser Folge von Radio Tiefsinn und damit herzlich willkommen bei deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Rathgeber, ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir hier die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, voller Klarheit und voller Tiefsinn. Ein Gruß aus Mexiko, ich bin immer noch in Puerto Escondido und ich habe mir dieses Thema ausgesucht. Ich denke, es ist an der Zeit, darüber zu sprechen. Mir ist aufgefallen, wir haben da doch noch nie darüber geredet und ich habe die perfekte Expertin für das Thema eingeladen, und zwar Leha Rahimi. Das Thema bei Überangepasstheit ist, dass diese Menschen, ihnen fällt es unglaublich schwer, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche wahrzunehmen, diese zu kommunizieren. Und was daraus resultiert, ist oft ein Gefühl der inneren Leere, ein Gefühl der Fremdsteuerung und eines Gefühles von, ich weiß gar nicht, wer ich bin. In der heutigen Folge lernst du, ob du überangepasst bist, bin ich das überhaupt, wie erkenne ich das und natürlich, wie du dich Schritt für Schritt davon befreien kannst. Die Leha war Teil meines Coaching-Programms, der Business Ascension Masterclass, wo ich startenden Coaches in 3 Monaten helfe, ein freiheitsbasiertes Business aufzubauen, ihr Coaching-Offer zu erstellen und ihre ersten Clients zu landen. Wenn du dabei auch Hilfe möchtest, wenn es mit dir resoniert, dann schreib mir einfach eine DM bei Instagram @radiotiefsinn. Aber Leha habe ich vor allen Dingen eingeladen, weil sie eine Expertin auf diesem Gebiet ist, sich wirklich extrem gut damit auskennt und das wirklich in der Tiefe verstanden hat. Das ist ein Thema auch, was für mich persönlich, mit dem ich sehr zu kämpfen hatte in der Vergangenheit, das ganze Thema Überangepasstheit, People-Pleasing. Ich bin ein sogenannter Recovered People-Pleaser, so würde ich das definieren. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch mit diesem Thema resonieren und da einiges an Insights mitnehmen können. Was wartet auf dich in dieser heutigen Folge? Natürlich erstmal Leas persönliche Geschichte. Warum hat sie sich auf dieses Thema spezialisiert? Was macht sie zur Expertin? Wir reden über den Ursprung von People-Pleasing und Überangepasstheit. Ist das nicht normal irgendwie als Mensch? Und wann wird es wirklich zu einem Problem? Wie merke ich überhaupt, ob ich überangepasst bin? Wie zeigt sich das in meinem Leben? Und ja, worin liegt eigentlich das Problem? Dann gibt es natürlich einen detaillierten Schritt-für-Schritt-Fahrplan, wie du dich aus der Klammer des People-Pleasings und der Überangepasstheit lösen kannst. Viel Spaß mit dieser Folge. Leha, yes. herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Ich freue mich mega, dass du hier bist und vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich bin sehr gespannt auf unsere heutige Reise. Es dreht sich ums Thema Überangepasstheit, People-Pleasing und natürlich die große Frage, wie gehen wir damit um, wie lösen wir das Ganze auf und all diese schönen Dinge. Und ja, herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Geil, dass du hier bist.
Ich danke dir, ich freue mich riesig.
Wir haben eine besondere Connection und zwar warst du ja bei mir hier in der Business Ascension Masterclass, in dem Coaching Package, was ich habe für startende Coaches. Und als wir dann dein Thema rausgefunden haben, wobei kann ich wirklich Menschen helfen, weil ich ein Expertenwissen aufgebaut habe, da kamen wir auf dieses Thema People-Pleasing und Überangepasstheit. Und vielleicht so als erster Punkt, vielleicht auch so ein bisschen als Introduction für dich, wie war diese Journey zu diesem Thema? Also wie hast du rausgefunden, hey, das ist das wirklich, wo ich Leuten mithelfen möchte und vor allen Dingen auch, das ist das, womit ich Leuten helfen kann, wo ich wirklich merke, da habe ich mittlerweile eine Expertise aufgebaut. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine persönliche Story zum Thema Überangepasstheit, People-Pleasing und wie du dazu gekommen bist, dafür ein Coaching-Business aufgebaut zu haben und da wirklich Leuten weiterzuhelfen.
Sehr gerne. Also ich glaube, angefangen wie bei fast allen, die davon betroffen sind, sage ich jetzt mal, hat es einfach in der Kindheit. Und damals war mir das alles gar nicht so richtig bewusst, was da eigentlich so passiert ist. Ich hole jetzt gar nicht so weit aus. Und meine Kindheit, meine Jugend, mein erstes Erwachsenenalter quasi, also so bis 30, kam mir total normal vor. Und ich dachte, ich lebe eigentlich ein Leben wie jeder andere auch. Nur dass ich besonders oft irgendwie mich gestresst gefühlt habe, das Gefühl hatte, ich bin immer auf der Flucht. Ich vermeide irgendwie ständig andere Menschen, Konflikte, Auseinandersetzungen. Aber auch das hat sich alles für mich so normal angefühlt. Und bis dahin war ich auch in einer langjährigen Beziehung und alles war so normal. Ich habe Jura studiert und hätte jetzt eigentlich so auch gesagt, dass ich relativ glücklich war. Und dann kam so ein Punkt, und ich weiß gar nicht genau, wie das kam, aber es war mit einmal so da und so klar, dass das so nicht weitergeht. Ich in der Beziehung nicht glücklich bin, ich in dem Jurastudium nicht glücklich bin. Und ich habe irgendwie alles hingeschmissen, bin mit meinen Hunden aufs Land gezogen. Und ab da fing so diese ganze Bewusstwerdung an. Und ich habe für mich erst da richtig realisiert, wie überangepasst ich war, wie ich gar keinen Bezug zu meinen Gefühlen und Bedürfnissen hatte, wie ich mich selber gar nicht richtig gespürt habe und gar nicht wusste, wer ich bin. Also ich habe mir gar nicht erlaubt, groß irgendwie einen Selbstausdruck zu haben oder Raum einzunehmen. Genau.
Und dann wie hast du das genau gemerkt? Bevor wir diese Begriffe kennenlernen und diese Mechanismen kennenlernen, verstehen wir ja gar nicht, dass sie präsent sein können, sondern man denkt einfach, ja, so bin ich, wie ich bin, so wie ich bin, und das ist so das Leben, wie es ist.
Ja.
Wo war das erste Mal, wo du gemerkt hast, so, da ist irgendwas ein bisschen nicht so, wie es irgendwie sein sollte? Da merke ich irgendwie, das ist ein Schmerz, der immer wiederkehrt. Was war das so für ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, irgendwas ist da, und wie hast du dann rausgefunden, was es war?
Es waren mehrere Dinge, die zusammenkamen innerhalb von 2 Jahren, würde ich jetzt mal so sagen. Zum einen war ich immer der gute Laune-Keks. Ich habe eigentlich immer für gute Laune gesorgt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass es den Menschen in meinem Umfeld gut geht, und habe selber dafür permanent gestrahlt und gelacht. Und irgendwann habe ich mal in einem Podcast die Frage gehört: Wie geht es dir eigentlich, wenn du die Haustür hinter dir zumachst? Und das war in dem Moment, dachte ich so, krass, da ist eine riesengroße Diskrepanz zwischen meinem Ich draußen und meinem Ich drin für mich. Weil ich draußen immer nur gut gelaunt war und drin für mich ganz oft eine tiefe Traurigkeit wahrgenommen habe oder eine Lethargie. Ich war gar nicht richtig da. Ich habe mich selber gar nicht richtig gespürt. Und das war so der erste große Moment, wo ich dachte, oh fuck, bisher kam ich mir immer mega authentisch vor. Ich habe immer gedacht, dass ich wirklich draußen so gut gelaunt bin. Das bin ich, habe ich gedacht, weil ich mich mit dieser Rolle so krass identifiziert habe. Deswegen habe ich nicht mal wahrgenommen, dass es eine Maske ist, und ich habe nicht wahrgenommen, dass mich diese Maske so unglaublich anstrengt, so frustriert und mich immer weiter von mir wegbringt. Und immer wenn ich dann zu Hause angekommen war, war ich fix und fertig, hatte keine Energie mehr und war einfach nur todtraurig. Genau, das war so der erste Moment, der prägendste Moment, wo ich gedacht habe, oh krass, okay, da möchte ich mal tiefer reingehen. Und es hat alles so ins Rollen gebracht. Und der zweite Moment war, wo ich mich umgeblickt habe und gesehen habe, dass in meinem Umfeld Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, ein Psychopath und eine Narzisstin war. Und ich gedacht habe, irgendwann, krass, mit was für Menschen umgebe ich mich eigentlich? Menschen, die mir nicht wohlgesonnen sind, Menschen, die mir schaden. Und ich versuche, alles irgendwie immer zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, inwiefern matchen wir denn eigentlich? Warum gehe ich mit diesen Menschen in Resonanz? Wieso, was in mir zieht diese Menschen an? Und das war so der zweite Moment, wo ich gemerkt habe, Okay, es ist, weil ich mir gar keinen Raum nehme, ziehe ich Menschen in mein Leben, die extrem übergriffig sind und extrem viel Raum einnehmen und es genießen, meinen Raum mit einnehmen zu können. Und ich genieße es, meinen Raum nicht einnehmen zu müssen in deren Gesellschaft. Und dass wir uns so bedingt haben, dass sich das so gegenseitig bedingt hat.
Wie definierst du denn Überangepasstheit oder People-Pleasing generell? Weil wir Menschen haben ja die Tendenz, uns anzupassen. Das ist ja etwas, was ja evolutionär in uns sehr sinnvoll ist und war natürlich, besonders in der Vergangenheit, wenn man darüber nachdenkt, dass wir eben in Tribes unterwegs waren, in Stämmen, wo es wichtig war, dass der Stamm überlebt als Ganzes. Und dementsprechend ist natürlich eine gewisse Anpassung untereinander überlebensfordernd. Wenn da jeder jetzt sein eigenes Ding durchziehen würde in so einem Stamm, wäre ein bisschen ein Problem. Das heißt, wir haben ja eine sehr gesunde Tendenz in uns Menschen, kooperativ uns zu verhalten, uns anzupassen, uns natürlich auch verschiedenen Verhaltensarten anzupassen. Wenn der eine sagt, okay, ich will das Mammut jetzt auf die Art und Weise jagen, dann war das auch manchmal ganz gut, wenn man das einfach gemacht hat. Genau wie People-Pleasing, also Menschen zufriedenstellen, wenn man das irgendwie so auf Deutsch übersetzen würde, ist ja auch etwas Schönes. Ne? Es gibt ja das Reziprozität, das heißt, wenn du jemand etwas Gutes tust, tut er dir was Gutes. Alles, was du einem Menschen gibst, normalerweise sagen wir, kommt auch etwas Gutes zurück. Also wenn wir das wissen und all das so sehen, dass es einen Grund gibt, warum wir anpassen, warum wir Menschen etwas Gutes tun, wann wird es zum Problem? Und wie äußert sich dieses Problem konkret in den Leben der Menschen? Wie siehst du das Thema Angepasstheit? Wann wird es sozusagen zu viel? Wann wird es problematisch? Und wie merkt man das, dass man diese Schwelle überschritten hat?
Also vor allem, ich würde Überangepasstheit so definieren, dass du dich selber gar nicht richtig wahrnimmst, dass du deine Gefühle und Bedürfnisse nicht richtig wahrnimmst. Und ich habe immer dieses Bild davon, dass wir ganz viele Antennen haben und alle sind nach außen gefahren. Und alle Antennen, alle Fühler sind immer nur darauf aus, zu ertasten, ob ich okay bin, so wie ich bin. Ob ich den Erwartungen entspreche, ob ich gerade alles richtig mache. Also immer nur bei meinem Gegenüber, immer nur am Schauen, wie reagiert er auf mich? Was braucht er? Bin ich okay, so wie ich bin? Und das ist der Unterschied eben zu dem, was du eben gesagt hast, der normalen Anpassung, weil die normale Anpassung kann ja auf Augenhöhe stattfinden oder sollte im besten Fall auf Augenhöhe stattfinden, dass wir einfach schauen, was sind meine Bedürfnisse, was sind deine Bedürfnisse, wir stellen sie nebeneinander und schauen, wie wir damit zurechtkommen, wie wir beides unter einen Hut kriegen. Yep. Und bei der Überangepasstheit ist es eben so, dass meine Bedürfnisse nicht zählen. Ich nehme meine Bedürfnisse nicht wahr. Ich sehe nur deine Bedürfnisse und versuche einfach nur, deinen Bedürfnissen und deinen Erwartungen gerecht zu werden. Im Extremfall ist es so, dass wir gar nicht wissen, wer wir sind, dass wir gar kein Selbst entwickelt haben. Dass wir, und das ist das, was ich eben meinte, dass wir, dass ich damals mir gar nicht erlaubt habe, den Raum einzunehmen, mir gar keinen Selbstausdruck erlaubt habe, weil ich hätte das gar nicht tun können, weil ich gar nicht wusste, wer ich eigentlich bin. Ich hätte gar nicht gewusst, womit ich denn den Raum füllen soll.
Ja.
Und das da drin ist dann auch diese Angst, wenn ich jetzt versuche, diesen Raum zu füllen, immer die Angst davor, nicht okay zu sein, die Angst davor, etwas falsch zu machen. Also viel zu groß die Angst vor der Ablehnung. Davor, von meinem Gegenüber abgelehnt zu werden, weil die Überangepasstheit in der Regel in der Kindheit entsteht. Wenn die Eltern nicht in der Lage sind, genug auf unsere Bedürfnisse einzugehen als Kind oder als Baby. Und wir sind ja als Baby darauf angewiesen, dass auf unsere Bedürfnisse eingegangen wird, weil wir es selber nicht können. Das heißt, es ist für uns überlebensnotwendig, dass für uns gesorgt wird. Und wenn wir merken, okay, krass, irgendwie wird hier nicht genügend sich um meine Bedürfnisse gekümmert, weil meine Eltern überfordert sind oder gestresst oder was auch immer, vielleicht auch krank, dann fangen wir an, herausfinden zu wollen, wie muss ich denn sein, damit ich es meinen Eltern leicht mache, damit sie mich nicht ablehnen, damit sie mich anerkennen, damit sie mich lieben, damit sie mich wertschätzen. das hat zur Folge, dass wir immer nur bei unseren Eltern sind in dem Moment. Immer nur gucken, was brauchen die gerade? Wie muss ich sein, damit ich okay bin für die?
Ich finde das immer, wenn man so sieht und dann kann man das immer nachvollziehen, wenn man versteht, woher etwas herkommt, dann braucht man sich nicht dafür schämen. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die sagen, oh Mann, warum bin ich denn so oder warum mache ich das denn? Ich bin so blöd, ich bin so dumm. Egal, was das Verhalten ist, ob das ein Suchtverhalten ist, ob das Eifersucht ist oder eben Überangepasstheit, da kommt immer dieses Gefühl von Scham hoch bei Menschen. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder gegen mich selbst gehandelt oder jetzt habe ich schon wieder etwas getan, wo ich vielleicht nach jemand anderem seiner Pfeife getanzt habe, obwohl ich ganz genau gespürt habe, dass sich das nicht richtig anfühlt für mich. Aber sich dann als erstes daran zu erinnern, es gibt einen Grund dafür. Und es ist das, was du gesagt hast, was ich schön finde, ist zu sagen, du hast dich unsicher gefühlt und unsicher in dem Zustand, in dem du ein kleines Baby oder ein Kind bist, du bist so verletzlich, dass unsicher ist, geht es wirklich ums Überleben. Das ist ein Überlebensmechanismus, der dich versucht hat zu schützen. Und die Art und Weise, wie du probiert hast zu überleben, ist das, was du beschrieben hast. Du hast versucht, den Wunsch deiner Eltern aus den Augen abzulesen, dich so zu verhalten, dass du eben Liebe, aka Sicherheit, aka Überleben, deine Eltern sicherst, indem du so aufmerksam bist, dass du alles mitbekommst und dich dementsprechend anpasst, in der Hoffnung, dann bin ich geliebt und dann bin ich sicher. Und wenn du das eine Zeit lang machst, das ist das, was du beschrieben hast, wenn du immer spürst, was ist in dem anderen los, wie kann ich mich jetzt verhalten, um diesem anderen das Recht zu machen, um diesen anderen zu pleasen, ne? People pleasing, dass ich diesem das gebe, was er braucht. Es ist ein effektives Überlebensmechanismus, aber dann irgendwann mal weißt du natürlich gar nicht mehr, hä, was will ich denn in dem Moment? Ich spüre jetzt gerade die Erwartung von dem anderen und ich spüre jetzt gerade, was diese Person von mir will oder wie ich mich verhalten soll. Und weil ich das mein Leben lang gemacht habe, ohne darüber nachzudenken, was ich eigentlich will, fehlt erstmal dieser erste Impuls oder dieses erste Gespür oder Verständnis von, was bin ich denn eigentlich? Was muss passieren, dass sie diese erste Realisierung haben, dass sie genau diese Erkenntnis haben von so, ey shit, ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nach was anderem gerichtet als nach meiner eigenen Weisheit. In was für Momenten kommt nach deiner Erfahrung, kommt diese Realisierung oder was muss davor passieren, dass Leute so merken, shit, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, was ich eigentlich will, sondern ich bin hier irgendwie seit so vielen Jahren hier auf dieser Erde, aber ich weiß noch nicht, was ich will oder wer ich bin. Wie machen diese Leute diese Realisierung? Was passiert normalerweise?
Ich weiß gar nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Ich glaube, der Schmerz muss groß genug sein. Also meine Erfahrung ist, dass immer irgendetwas passiert, was wirklich so schmerzhaft ist, dass die Menschen dann sagen, okay, krass, und jetzt kann ich nicht mehr. Wenn ich jetzt so weitermache, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Dann ist nicht mehr so. Und ich glaube aber auch, dass das etwas mit den Generationen zu tun hat. Weil wenn wir mal schauen, also nicht nur, dass die Eltern vielleicht gestresst waren oder so, sondern ich glaube, gerade, das hattest du mal so schön gesagt, Deutschland ist insgesamt ein sehr überangepasstes Land. Und das kommt ja auch von irgendwo her. Also aufgrund unserer Geschichte haben wir eben auch gelernt, dass wir uns zurückstellen, unsere Bedürfnisse zurückstellen und auch ja uns von uns, also die Generation, gerade die Kriegskinder, sich von ihren Gefühlen abspalten, weil ganz ehrlich, wie hätte man diese Zeit sonst überstehen sollen? Ja. Und das wird ja weitergegeben an die Kinder. Und ich glaube, umso mehr Generationen jetzt nach dem Krieg, ohne Krieg aufwachsen, umso mehr wird sich das auch automatisch schon auflösen nach und nach. Also das ist so das, was ich wahrnehme. In der heutigen Zeit ist noch mega präsent, dieses Thema, aber es ist wie so eine Zwiebel, die sich von Generation zu Generation immer mehr abschält. Ne? Je weiter irgendwie der Krieg auch weg ist und je mehr wir diesen Luxus haben, uns wieder mit uns selber überhaupt befassen zu können und zu dürfen, dass wir überhaupt in der Lage sind, uns heute diese Fragen zu stellen, dass wir heute in der Lage sind, auf so viele geile Quellen zuzugreifen, so viel Informationen zu sammeln und überhaupt so in die Tiefe gehen können und so reflektieren können und selber heutzutage schon heilen können. Was für ein Luxus.
Ja, da habe ich gestern mit einem Kumpel drüber gesprochen. Das ist eigentlich total faszinierend, dass heute, wenn du Bock hast, wenn du wirklich Bock hast, kannst du dich um jedes Thema kümmern. Egal, ob du übergewichtig bist, egal, ob du irgendwie Kontrollangst hast, egal, ob du irgendwie, also was auch immer dich zurückhält oder beschäftigt oder sagen wir, du willst eine Trompete lernen oder was auch immer es ist, was dich zurückhält, was dich aufhält, was deine Blockaden sind, was du lernen möchtest. Es gibt so viele Menschen, Bücher, Quellen, Informationen, die dir dabei helfen können, das aufzulösen, das zu erkennen. Okay, shit, vielleicht bin ich ein bisschen überangepasst. Vielleicht leide ich unter People-Pleasing, aber ich habe genauso jemanden, der mir hilft, dabei aufzulösen. Was würdest du sagen, nochmal so kurz, damit vielleicht auch Leute, die so zuhören, so die denken, kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Was sind so die typischen, klischeehaften Merkmale, Auswirkungen, dass jemand mal durchgehen kann und sich mal in seinem Leben gucken kann, hey, bin ich überangepasst, bin ich vielleicht, schlummert auch in mir ein People-Pleaser? Wie merkt man das so?
Okay, also es ist vor allem das wichtigste Merkmal, kannst du fühlen, was du fühlst, kannst du deine Emotionen, kannst du deine Gefühle wahrnehmen, und das nicht nur, wenn du alleine bist, sondern wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Und kannst du die Bedürfnisse dahinter wahrnehmen? Weißt du, was du brauchst? Das ist, glaube ich, so das größte Problem und das größte Merkmal, das signifikanteste Merkmal. Und dann, wenn du weißt, was du brauchst, kannst du dafür einstehen. Kannst du deine Grenzen setzen? Kannst du klar kommunizieren, worum es dir geht, was du brauchst? Und hast du das Gefühl zu wissen, wer du bist und dir selber einen Selbstausdruck zu verleihen, deinen Raum einzunehmen.
Red nochmal kurz, was meinst du genau mit Bedürfnisse erkennen und ausdrücken? Ich weiß, was du damit meinst, aber kannst du es vielleicht mal konkretisieren?
Ja, voll gern. Also Gefühle sind eigentlich einfach nur ein Kompass. Und wir reden ja so gerne mal von negativen und positiven Gefühlen, von richtig und falsch oder gut und schlecht. Und es gibt eigentlich keine guten oder schlechten Gefühle, sondern es gibt nur angenehme und unangenehme Gefühle. Und hinter jedem einzelnen Gefühl steht ein Bedürfnis. Und hinter angenehmen Gefühlen steht ein erfülltes Bedürfnis und hinter unangenehmen Gefühlen steht ein unerfülltes Bedürfnis. Das heißt, wenn wir diese Verbindung zu unseren Gefühlen haben, wenn wir wahrnehmen, was wir fühlen, dann können wir diese Kette weitergehen und schauen, welches Bedürfnis steht denn dahinter. Und wenn wir das herausfinden, dann wissen wir, was wir brauchen und dann können wir für uns sorgen. Nur wenn diese Kette schon von Anfang an unterbrochen ist, weil ich gar nicht fühle, was ich fühle, weil ich gar keinen Zugang zu meinen Gefühlen habe, dann werde ich auch niemals herausfinden können, was ich brauche. Und ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen oder das auch so beobachtet, dass viele überangepasste, da gibt es ja auch so verschiedene Gerade, so wie überangepasst bist du jetzt. Und viele nehmen ihre Gefühle wahr, aber sie können nicht sehen, welches Bedürfnis dahinter steht. Und dementsprechend wird da dann die Kette unterbrochen. So, ich weiß, was ich fühle. Ich merke, wenn ich traurig bin. Ich merke, wenn ich glücklich bin, aber ich sehe nicht, welches Bedürfnis da eigentlich hintersteht und wie ich für mich sorgen kann. Was kann ich denn überhaupt tun, wenn ich merke, dass ich traurig bin und ich was kann ich tun, um herauszufinden, was ich dann brauche? Wie kann ich dann für mich sorgen? Da hört es meistens auf.
Das heißt, es wäre zum Beispiel so ein konkretes Beispiel, wer jemand fühlt Wut auf einen Partner in der Beziehung, aber versteht dann nicht, warum oder was will ich denn dann wirklich? Also woher kommt denn diese Wut? Und vielleicht ist dann das Bedürfnis, sagen wir mal, Klischee-Szenario irgendwie, eine Frau ist wütend auf einen Mann, weil Mann irgendwie samstags jetzt doch mal wieder aufs Fußballspiel geht, obwohl er die ganze Woche schon arbeiten war. Und dann ist sie wütend, aber weiß gar nicht vielleicht, dass es ihr darum geht, dass sie vielleicht ein bisschen sich Nähe wünscht oder Liebe. So meinst du das? Also die spüren dann die Wut, aber verstehen nicht genau so den nächsten Schritt. Okay, was bedeutet das für meine innere Welt?
Yes. Und gerade die Wut ist ja auch so ein geiles Beispiel jetzt als Emotion, weil gerade Frauen sich eben die Wut ganz oft nicht erlauben. Und auch da sind wir dann wieder bei der Eltern, also bei der Elterngeneration oder bei den früheren Generationen, wo Wut allgemein einfach oft nicht so gern gesehen war und oft gedeckelt wurde und auch oft verurteilt wurde, bewertet wurde. Und auch unsere Eltern ganz oft schon einen sehr toxischen Umgang mit der Wut gelernt haben, nämlich immer, dass es einen Schuldigen braucht. Also es geht immer um Schuld. Anstatt die Wut einfach als Emotion wahrzunehmen und da sein zu lassen, wird die immer auf jemanden projiziert und in der Regel wurde von den Eltern auf die Kinder projiziert. Das heißt, wir als Kinder haben gelernt, Wut ist gefährlich, weil wir waren immer schuld, wenn unsere Eltern wütend waren. Und damit haben wir auch, wir durften nicht wütend sein und Wut ist gefährlich, weil ich war schuld. Und deswegen erlaube ich mir selber keine Wut und verurteile mich auch, wenn ich Wut spüre. Und dadurch, wenn ich dann selber auch noch überangepasst bin und ich jetzt, Wut ist ja nun mal manchmal da und jetzt nehmen wir mal dein Beispiel, dann passiert Folgendes, ich bin wütend auf meinen Partner, ich habe selber den Umgang so gelernt, dass es um Schuld geht, also beschuldige ich meinen Partner, er macht mich wütend und ich verurteile mich selbst aber auch dafür, dass ich Wut spüre, weil Wut ist ja eigentlich nicht okay, habe ich ja gelernt und Wut ist ja auch gefährlich und dazu mischt sich dann noch Scham.
Ja.
Und dann in meiner Überangepasstheit möchte ich ja sowieso eigentlich keine Konflikte, sondern ich möchte, dass es meinem Gegenüber gut geht und ich möchte für Harmonie sorgen. Und daraus wird dann so ein mega komplizierter
Brei.
Ja, ja, genau.
Ja, ganz ja, genau. Das kann man sich, glaube ich, schön vorstellen, wie dann dieser Brei kocht an verschiedenen Gefühlen und dann natürlich noch der Deckel drauf versucht, drauf gehalten zu werden. Dann kommt es häufig in Passivaggressivität raus, in Groll. Eine kurze Sache, die mir noch eingefallen ist, wenn du es gesagt hast mit den als Kind, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch noch zu verstehen, dass wir als Kinder, das hast du so ein bisschen angedeutet, aber das möchte ich mal kurz unterstreichen, dass wir immer alles als unsere Schuld sehen. Also wir können gar nicht anders. Wir sind komplett egoistisch als Kinder. Wir haben den präfrontalen Kortex noch nicht richtig entwickelt, bis wir irgendwie so 7, 8 Jahre alt sind. Da fängt er sich so langsam an zu solidifizieren. Da beginnen wir, unser Selbstbild von der Welt besser trennen zu können. Und davor, egal was passiert, es ist immer deine Schuld in deinem Brain. Das heißt, Mama und Papa streiten sich, meine Schuld. Das und das passiert zu Hause, meine Schuld. Das heißt, egal, ob die Eltern bewusst oder nicht bewusst diese Wut auf dich projizieren, bis zu einem bestimmten Alter bist du immer energetisch gefühlt mit daran schuld. Und sich das bewusst zu machen, ist schon ein ziemlich großer Teil der Heilung. Das nur noch kurz zwischendrin. Den nächsten Punkt, darf wo ich drauf eingehe. Ja klar, kannst du auch noch was zu sagen.
Darf ich da einmal kurz noch mit reingehen? Genau. Und genau dann in der Kindheit würde nämlich eigentlich ja die Autonomiephase kommen, in der ich dann als Kind zum ersten Mal lerne, mich abzugrenzen, mein Ich zu entwickeln, mein Selbst zu entwickeln. Und das ist dann so diese typische Phase von Wutausbrüchen, von
Rebellion.
Rebellion und so weiter. Und wenn unsere Eltern aber selber mit Wut nicht gelernt haben, umzugehen oder Wut für sich so als negativ bewertet haben, dann wird nämlich genau diese Autonomiephase gedeckelt. Und die ist so wichtig, um unser Selbst zu entwickeln. Und wenn wir das in der Kindheit nicht dürfen, dann entsteht daraus eben so diese Gesichtslosigkeit, dass wir einfach gar nicht genau wissen, wer wir eigentlich sind, weil wir nie die Möglichkeit hatten, dieses Selbst zu entwickeln.
Das macht komplett Sinn. Okay, das heißt, ich bin eigentlich gerade wütend, ich bin Jugendlicher, sagen wir mal in diesem pubertären Alter und jetzt kommt die Phase. Wut ist ja auch eine trennende Energie, ne? Also Wut sorgt ja erstmal gewissermaßen für eine Trennung und das ist, wie du es beschrieben hast, in dieser Autonomiephase sehr, sehr wichtig. Wir lösen uns von unseren Eltern ab, wir lösen uns von diesem Kindesdasein ab, wir werden unsere eigene Person langsam. Und das wäre natürlich dann in einem Haushalt, wo diese Energie, Wut nicht integriert ist in den Eltern, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer werden, glaube ich, für die Eltern. Ist ja sowieso schon scheiße schwer, ne? Pubertär, das Kind ist schon Herausforderung genug. Aber wenn halt gar kein Zugang zu den Wutgefühlen ist, dann macht das komplett Sinn. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber das macht natürlich komplett Sinn, dass es dann umso schwieriger wird, für dieses Kind durch diese Autonomiephase zu kommen, um sich abgrenzen zu kommen, um die eigenen Bedürfnisse zu kennen, um sich selbst kennenzulernen. Und wenn das dann so krass gedeckelt ist, macht das komplett Sinn, dass es danach schwieriger wird.
Ja, und das Kind verliert sich dann in der Regel, wenn es das nicht darf, sich abgrenzen und ein Ich entwickeln, verliert es sich im Du. Also es verliert sich im Gegenüber, in den Eltern, in den Bedürfnissen der Eltern. Es verliert sich darin, immer alles bedienen zu wollen und immer richtig sein zu wollen und immer zu erspüren, was von mir erwartet wird. Und deswegen möchte es immer ein Wir. Also es möchte immer Harmonie und Verbundenheit, weil es so abhängig davon ist, im Außen anerkannt zu werden, weil es ja gar nicht weiß, wer es eigentlich ist. Das Kind hat ja kein Selbst und dementsprechend kein Ich. Das Ich macht ihm dann irgendwann Angst, weil es nie die Möglichkeit hatte, dieses Ich zu entwickeln. Und deswegen ist es immer im Wir, immer in dieser Verbundenheit, immer in dieser Harmonie. Bitte keine Konflikte, keine Wut, sondern immer wir sind eins. Wir sind verbunden.
Mhm. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich bin, by the way, ne, nur um alle mit ins Boot zu nehmen, wo ich in dem Prozess bin. Ich bin auch ein recovered People Pleaser. Also ich hatte das sehr, sehr stark. Dementsprechend habe ich da auch das Gefühl, da ein bisschen drüber sprechen zu können und mich damit, natürlich bist du die Expertin, aber ich kann nur meine persönlichen Erfahrungen da mit sharen. Was mir aufgefallen ist, bei mir selbst und auch vielen, die zu überangepasst sind, die mit People-Pleasing zu strugglen haben, da ist immer so eine bestimmte Energie des Resentments, des Grolls, des so ein bisschen passiv-aggressiv. Kannst du drüber sprechen, wie das zustande kommt und warum sich vielleicht auch sowas wie Groll dann oft bildet bei Menschen, die überangepasst sind? Wie entsteht das?
Ja, genau. Das ist dann das andere Extrem, ne? Also Leute, Menschen, die sich dann immer anpassen und immer nur schauen, was ihr Gegenüber braucht, haben ja trotzdem ihre Bedürfnisse, auch wenn sie nicht wahrnehmen. Und wenn sie immer ihre Bedürfnisse einfach ignorieren und ihre Grenzen selber nicht wahrnehmen, ihre Grenzen selber überschreiten, über ihre Grenzen hinweggehen und es auch anderen Menschen erlauben, dann entsteht irgendwann dieser Groll oder dieser Frust, diese dann auch dadurch diese Trotzhaltung, dieses Rebellische, dass sie irgendwann sagen, boah, und jetzt ist mir alles egal. Jetzt könnt ihr mich alle mal, ich lasse mir jetzt gar nichts mehr sagen von niemandem. Das meinst du, ne? Das ist so,
genau. Ja, ich hab das Gefühl, das ist wie so eine Kompensierung, dass dann manchmal in so bestimmten Situation, dann entweder alles hochkommt, was halt irgendwie so runtergestuckt haben die ganze Zeit oder ja, halt wie gesagt, so eine gewisse Passiv-Aggressivität dich dann irgendwie auch auslegen, was ja auch Sinn macht, ne? Wenn du so überlegst, ja. Passiv-Aggressivität bedeutet von einem Gefühl her, dass du viel runtergeschluckt hast. Passiv-Aggressive sind nicht, also ich sehe das zum Beispiel bei ganz vielen Hippies hier in Mexiko, gerade die Spirituellen, die sind passiv-aggressiv. Weil da ist eine Aggressivität da. Sie wollen zum Beispiel dir einen reindrücken oder die wollen den Spruch drücken oder sie wollen irgendwie, was weiß ich, ist ja auch voll menschlich, ne? Mal irgendwie so mal eine Beleidigung raushören oder sowas, aber sie erlauben sich das nicht. Und dann geschieht das durch so ein Lächeln oder durch so die Hintertür oder so. Und das ist so ein bisschen so eine ähnliche Energie, wie ich manchmal so auch bei so damals bei diesem People-Pleasing hatte. So dadurch, dass du nicht mal deine Meinung klar sagen konntest, kommen dann immer wie so kleine Sticheleien so durch die Hintertür, ne? Ist auch schon mal aufgefallen?
Genau. Ja, voll. Und ich war damals auch selber ganz gut da drin und ja, habe es aber auch ganz stark so im Außen wahrgenommen. Genau, es ist genau dieses, ich erlaube mir selber nicht klar meine Meinung zu sagen und bin aber total frustriert davon. Und oft ist es dann aber so, dass das so nicht wahrgenommen wird, dass das eigentlich mein Frust ist, weil ich keine klaren Grenzen setze, sondern da wird dann die Schuld im Außen gesucht. Mhm. So mein Gegenüber ist schuld, weil, oh, das ist auch so, das ist auch so gut, weil mein Gegenüber ist schuld, weil er ja dann zum Beispiel respektlos ist oder er grenzüberschreitend ist. Dabei zeigt er mir nur auf, dass ich keine Grenzen habe. Und er zeigt mir nur auf, dass ich meinen Raum nicht einnehme. Also richtig geile Projektionen, die dann da stattfinden, dass wir dann als Überangepasste unseren Schmerz und unsere fehlenden Grenzen auf unser Gegenüber projizieren und dann die eben als unangemessen, unhöflich, respektlos und so weiter oder egoistisch, selbstsüchtig die so bewerten. Und das habe ich damals auch richtig viel gemacht, ja. Ich habe ganz oft gesagt, boah, wie kann der so mit mir reden? Das würde ich mir nie rausnehmen. Dabei, wenn ich das heute rückblickend betrachte, denke ich so, hä, es war überhaupt gar nicht schlimm. Er war nur nicht oberfreundlich. Aber allein das hätte ich mir damals nie rausgenommen. Und deswegen habe ich es bei anderen verurteilt und bewertet. Und das ist auch nochmal ein gutes Merkmal, was du bei dir selber bewertest, was du dir selber nicht erlaubst, da einmal genauer hinzuschauen. Auch so Sätze wie, das würde ich nie tun oder so würde ich nie sein. Da mal genauer hinzuschauen, was dahinter steckt, warum du dir das verbietest, warum du das als unangebracht bewertest und warum du auch deine Mitmenschen in dem Moment bewertest und verurteilst.
Krass, ja, das geht jetzt natürlich richtig tief rein, weil man natürlich sagen könnte, jetzt, okay, aber ich will ja nicht so unfreundlich sein wie die anderen, ne? People-Pleaser sind ja auch, was die positive Seite ist, ne? Es ist immer eine Medaille im Leben. Aber zu sagen, okay, ich würde zum Beispiel nie grundlos unfreundlich sein im Supermarkt. Perfekt, wir brauchen weniger grundlos unfreundliche Menschen im Supermarkt. Ne? Ich kenne jeder von sich, du läufst an immer. Letztes Jahr erinnert, wo ich mal in Deutschland war, vor einem Jahr oder sowas, ich habe Musik gehört, ich habe mein Leben gefeiert. Ich war so geil in meiner Musik drin, habe da irgendwie meinen Einkauf meinen Wagen reingeworfen, bin da durch die Dings gejammt und auf einmal tippt mich irgendjemand auf der Schulter an und ich ziehe so meinen Koffer raus. Gehen Sie jetzt mal aus dem Weg und schreit mich komplett an. Ich so, wow, ich versuche sie schon seit 2 Minuten hier und fällt mich komplett. Also ich habe halt meine Musik gehört, ich habe sie halt nicht gehört und stand hier halt irgendwie im Weg zu ihrem, was weiß ich, zu ihren Erdbeeren oder was auch immer.
Oh, Schande.
Und in dem Moment, ne, meine Reaktion, sowas, so grundlos scheiße wäre ich niemals zu Menschen und so weiter und so fort. So. Und das stimmt. Ich glaube, wir sind tendenziell freundlichere Personen. Aber was du ja sagst, ist okay, diesen Teil in dir zu identifizieren, der sich so stark dagegen wehrt, dass eventuell auch so etwas in dir stecken kann, wahrscheinlich tut. Ne? Wir haben alle einen Schatten und je mehr du sagst, das bin ich nicht, desto mehr bist du das. Und wir wissen, dass der existiert. Richtig. Und dann aber auch gleichzeitig zu sagen, okay, aber es geht ja nicht darum, dass ich so werde wie diese Person, sondern es geht darum zu akzeptieren und zu sehen, dass es vielleicht Teile in mir zu entdecken gibt, die vielleicht auch einfach mal unfreundlich sind. Das heißt nicht, dass wir dass es ein Ziel ist, worauf das wir hinarbeiten, aber uns die Möglichkeit, uns entdecken zu lassen, einfach mal, nee, ich bin jetzt mal nicht freundlich an der Kasse, sag ja, hallo, vielen Dank und oh, sondern hey, hier, 5 Euro, tschüss.
Ja.
Sich das zu erlauben und diese Seite von einem kennenzulernen und weniger Druck, also was man da vielleicht daraus nehmen kann, nicht immer so dieses Versuchen, es allen perfekt recht zu machen, jeden Typ an der Kasse, sondern auch einfach mal durch den Supermarkt zu laufen und bei sich zu bleiben und mal nach seinen Bedürfnissen. Ja. Und diese Frau wollte unbedingt zu den Erdbeeren und sie hat es in einer Art und Weise kommuniziert, die ich dann auch nicht angenehm fand. Und ich habe ja auch gesagt, hey, ich habe dann ganz entspannt gesagt, hey, habe ich ja mittlerweile gelernt, ich kann ja mit was umgehen. Früher wäre ich einfach eingefroren, hätte sie angeguckt, hätte nicht gewusst, was ich sagen soll und wäre einfach weitergegangen, hätte mich zu Hause eine Stunde lang drüber aufgeregt. So, das wäre so der Modus, in dem ich früher gewesen bin. Heute habe ich gedacht, so, Entschuldigung, das können Sie mir auch ganz normal sagen, ich hatte hier meine Musik gerade, ich habe sie leider nicht gehört, hätte ich sie gehört, wäre ich ein bisschen früher zur Seite gegangen, aber ist alles cool, ich weiß nicht, ob es Erdbeeren war, ich gehört jetzt gerne an Ihre Erdbeeren, aber bitte schreien Sie mich nicht so an. So, und das ist dann wieder dieses Grenzen setzen. Und das Schöne ist, was vielleicht das nächste Thema ist oder was du auch so ein bisschen angeschnitten hast, dass das ist das, was du in der Unterhaltung mit einer anderen Person auch so hast. Solange du deine Grenzen nicht fest hast, im Sinne von, so lasse ich nicht mit mir reden, wie du gesagt hast in dieser Unterhaltung, wenn du diese Grenzen nicht ziehst mit der anderen Person, dann wird diese andere Person diese Grenzen nicht respektieren. Also, wenn jemand mit dir redet, wie du es nicht möchtest, und dann regst du dich zu Hause drüber auf, wie kann der nur mit mir so reden? Das bedeutet ja, dass du in dem Moment diese andere Person nicht deine Grenzen gesehen hat, weil sie oft bei überangepassten People-Pleasing, wir haben sehr, sehr schwammige Grenzen. Wir wissen nicht genau, was ist für uns okay, was ist nicht für uns okay. Und dementsprechend kann der andere ja gar nicht. Die Menschen behandeln uns immer so, wie wir es ihnen vorleben, wie wir es mit uns machen lassen. Das ist leider eine bittere Realität mit uns Menschen. Wir sind nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern du wirst so behandelt, wie du dich behandeln lässt. Und dementsprechend auf einer irgendeiner energetischen Ebene kann dieser Mensch gar nicht anders, als dich so zu behandeln, wie du es gerade mit dir machen lässt. Und das heißt nicht, dass es keine Übergriffe gibt. Das heißt nicht, dass es keine unfairen Verhalten oder random, du wirst attackiert, du wirst überfallen. Das heißt nicht, dass das alles deine Schuld ist. Ne? Aber wir verstehen, dass wir vom normalen Kontext in Unterhaltung mit der Mensch so mit dir umgehen, dich so behandeln, wie du es ihm zulässt, wie du diese Grenzen
in dir selbst hast. Und wie du dich selber behandelst, ne?
Exactly.
Also du setzt selber den Maßstab, wie du dich behandeln lässt, wie du dich selber behandelst. Ja.
Exactly. Das ist wahrscheinlich der größte, ne? Wie behandelt sich denn jemand, der überangepasst ist oder der unter People-Pleasing leidet? Was ist so das Verhalten mit sich selbst? Wie geht dieser Mensch mit sich um?
Das ganz, ganz viel. Also erst einmal, was du davor gesagt hast mit dem Supermarkt. Letztendlich ist es, glaube ich, total wichtig, alles einmal sich anzuschauen von sich und alles da sein zu lassen, alles zu akzeptieren, damit die Freundlichkeit dann auch echt ist.
Yes.
Und nicht gespielt.
Yes.
Genau. Also auch, dass ich weiß, ich bin gut, wie ich bin und ich muss dafür nicht freundlich sein. Sondern ich bin freundlich, weil ich es gerne bin. Aber mein Selbstwert ist davon nicht abhängig.
Mm.
Und das ist so diese Klarheit, die wir in der Überangepasstheit ganz dringend brauchen.
Yes, perfekt artikuliert. Das ist nämlich genau dieser Unterschied zwischen ich grinse zu allen, im Supermarktbeispiel, ich grinse zu allen, weil ich denke, ich muss das machen, um akzeptiert zu sein, um geliebt zu werden. Yes. Versus es entspringt aus meiner Natur. Ich mache es, weil ich es machen will, nicht weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen.
Und dann kann ich nämlich auch, wenn ich das mache, weil ich es gerne tue, dann ist es auch nicht unter Bedingungen gesetzt, dass es zurückkommt. Dann ärgere ich mich auch nicht darüber, wenn ich kein freundliches Hallo zurückbekomme. Dann kann ich das einfach stehen lassen oder ich kann das auch sehr gut aushalten, sehr gut damit umgehen, weil ich nicht direkt gekränkt bin, weil das nichts mit meinem Selbstwert zu tun hat. Weil ich weiß, wie viel ich wert bin. Ich habe das daran nicht geknüpft, meine Freundlichkeit.
Ja.
Und deswegen nehme ich ganz oft so eine weichgespülte Gesellschaft wahr, weil so viele von uns ihren Selbstwert davon abhängig machen, wie andere Menschen auf uns reagieren. Und sobald sie mal gestresst sind, sobald sie mal in Hektik sind und deswegen vielleicht mal schlechter gelaunt sind oder so, nehmen wir das sofort persönlich. Stell dir mal vor, wir würden alle einfach uns alle mal so sein lassen und die Dinge nicht mehr persönlich nehmen. Wie geil.
Ja.
Und wenn wir uns das selber erlauben würden, einfach mal, weil ich heute einen scheiß Tag habe, auch einfach mal nicht freundlich zu sein. Das bedeutet ja nicht, dass ich deswegen unfreundlich sein muss. Aber es bedeutet, dass ich vielleicht einfach heute mal still durch die Stadt laufe und nicht jeden grüße, einfach weil ich es gerade nicht fühle. Mhm. Und wenn ich mir das selber erlaube, dann erlaube ich das auch meinem Gegenüber. Und das wäre doch total schön, wenn wir dahin kämen, wo wir alle so eine Toleranz füreinander entwickeln und jeden so sein lassen und jeder dementsprechend auch freundlich sein darf, wenn er es fühlt und nicht, weil er glaubt, er müsste das sein, weil er sonst nichts wert ist.
Mhm. Ja. Und ich glaube besonders, also ich glaube, das ist natürlich, verschiedene Menschen brauchen so verschiedene Medizin, aber ich glaube, genau für Überangepasstheit oder People-Pleasing ist das ein großer Key. Das ist ja ein großes Thema und wir haben gesagt, das geht super tief, das zeigt sich natürlich auch in Beziehungen, das zeigt sich in deinem Business, das wird sich auf so vielen Ebenen in deinem Leben äußern und zeigen. Ist natürlich ein großes Thema, aber lass uns mal kurz über so ein paar Lösungen sprechen. Lass uns mal kurz darüber reden, wie kann man sich auf den Weg machen, das zu lockern, daran zu arbeiten, dass es sich so in eine Richtung entwickelt, wo man sich kennenlernt, wo man lernt, seine Bedürfnisse kennenzulernen und sich mehr bei sich selbst ankommt und nicht mehr dieses Gefühl von dieser Fremdsteuerung oder diesem, ich bin irgendwie machtlos. Wie gehst du da dran? Wo startet man überhaupt? Wo beginnt das Ganze?
Für mich in der Bewusstwerdung. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir müssen erst einmal uns selber überhaupt kennenlernen, weil wir, wenn wir überangepasst sind, in der Kindheit erfahren haben, dass wir so, wie wir sind, nicht richtig sind. Das heißt, wir haben ganz viel von uns abgespalten, weil wir gelernt haben, wenn ich so bin, dann gehöre ich vielleicht nicht dazu oder werde nicht geliebt, werde nicht gesehen. Und das ist gefährlich und deswegen erlauben wir uns das nicht. Und wir haben auch gelernt, es wird alles unter Bedingungen gestellt. Also die Liebe wird unter Bedingungen gestellt. Das heißt, wir haben ein Selbstwertproblem.
Mhm.
Und um unseren Selbstwert zu entdecken und wieder aufzubauen, dürfen wir uns selber diesen Wert geben. Und den tun wir, also wir geben uns den Wert durch Aufmerksamkeit. Wir dürfen uns selber Aufmerksamkeit schenken, indem wir uns in der Tiefe erforschen. Ich habe mich, glaube ich, wirklich zu einem richtigen Projekt gemacht und mich so wie besessen habe ich mich erforscht und auch einfach mal akzeptiert, dass das jetzt gerade nach außen hin vielleicht ziemlich selbstsüchtig wirkt. Aber ich wusste in dem Moment, ich muss mich jetzt gerade zum Mittelpunkt machen, weil anders komme ich da nicht raus. Ich muss entdecken, wer ich bin, um diesen Selbstwert, den ich als Kind nicht mitgegeben bekommen habe, um den jetzt selber aufzubauen.
Mm. Also Schritt eins, erstmal bewusst werden.
Genau, ja. Und auch Bewusstwerdung über die Überangepasstheit, wo genau im Leben greift das bei mir, weil das ist ja auch bei allen unterschiedlich. Und es ist auch so komplex, dass wir da einfach anfangen, uns zu reflektieren.
Wo ist da, würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, wo ist da der größte Schmerzpunkt? Ist es in Beziehungen? Ist es in, ja?
Ja, voll in Beziehungen. Ich glaube, allgemein sowieso, zwischenmenschliche Beziehungen ist so Lebensthema eines jeden.
Ja.
Und ich glaube, so schon ohne Überangepasstheit, so schon die größte Herausforderung überhaupt. Und wenn du dann noch überangepasst bist, ist das, weil, wie ich am Anfang schon meinte, wenn wir überangepasst sind, dann wollen wir unbedingt dieses Wir. Das Ich macht mir Angst und wenn mir das Ich Angst macht, dann macht mir auch das Du Angst, weil das ist Trennung.
Ja.
Und deswegen brauchen wir das Wir. Wir brauchen die Verbindung, wir brauchen die Harmonie, wir brauchen das Miteinander. Das heißt, das, was ich mir als Überangepasster am meisten wünsche, ist eine tiefe Beziehung. Ja. Aber das, wozu ich nicht in der Lage bin, wozu ich gar nicht fähig bin als Überangepasste, ist eine tiefe Beziehung. Und das ist das Problem. Und das ist deswegen, glaube ich, der größte Schmerzpunkt.
Also dieser tiefe Wunsch nach einer Beziehung, nach einer erfüllenden Beziehung. Und gleichzeitig natürlich, wenn du keine Grenzen setzt, wenn du deine Bedürfnisse nicht kommunizierst, wird es mit einer tiefen Beziehung schwierig. Also,
richtig.
Ja,
ganz genau. Und weil wir nicht nur unsere Bedürfnisse nicht kommunizieren können und keine Grenzen setzen können, sondern dadurch, dass wir das nicht können und trotzdem unsere Bedürfnisse haben, wir oft manipulativ werden. Und dadurch eben auch ganz schnell so toxische Verbindungen entstehen. Also die Überangepasstheit sieht nach außen hin auch immer sehr harmlos und einfach nur übertrieben freundlich aus. Aber dahinter steckt oft sehr, sehr viel mehr. Wir wissen schon oft auf unbewusste Art und Weise, aber wir wissen uns dann schon auf andere Art und Weise zu helfen, die sehr manipulativ ist, ohne klare Grenzen setzen zu müssen, ohne klar für uns einstehen zu müssen, weil wir ja Angst vor Konflikten haben. Und trotzdem wissen wir, kennennen wir unser Ziel in irgendeiner Form.
Das ist ein richtig geiler Punkt, weil wenn man das, man könnte jetzt irgendwie so der Art und Weise, wie wir darüber geredet haben, so, oh, die armen People Pleaser.
Ja, genau.
Das sind die kleinen Süßen, die müssen wir alle in den Arm nehmen, die müssen wir lieb haben. Aber wir Menschen sind Menschen und wir finden natürlich dann auch unsere Wege und das fand ich sehr spannend, wie du gesagt hast, ey, okay, das ist dann halt mehr so sleazy, ne? Das sind so die Umwege, kann auf jeden Fall in manipulatives Verhalten umschwenken und das sehe ich auf jeden Fall auch. Klar, wenn du das nicht direkt sagen kannst, was dein Bedürfnis ist, dann wirst du das versuchen, auf irgendeine andere Art und Weise zu erfüllen. Ja, emotional erpressen, nicht sagen, aber dann enttäuscht sein, wenn deine Erwartung nicht erfüllt ist, die du gar nicht ausgesprochen hast.
Ja, ganz genau. Oder auch eine Grenze, also zu meinen, ich setze jetzt eine Grenze, ich mache das doch eigentlich, ich übe mich da drin. Die Grenze sieht dann aber so aus, dass ich mein Gegenüber dazu bringen möchte, dass er mich versteht. Ich glaube, dass das größte Missverständnis ist von Überangepassten, dass sie glauben, dass es eine Grenze ist, die sie ziehen, indem sie sie kommunizieren. Sie sind aber nicht bereit, also ich will das gar nicht verallgemeinern, aber das habe ich immer mal wieder so gesehen. Viele sind dann nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen, sondern versuchen dann, ihr Gegenüber zu überzeugen und können eben nicht deren Perspektive einfach so stehen lassen, weil das würde ja bedeuten, dass sie in die Trennung gehen müssen. Es ist vom Gefühl her, wie als würden sie auf dem Ast sitzen und wenn sie die Grenze ziehen, dann würden sie den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Weil sie sind ja von der Verbindung abhängig, weil sie ihren Selbstwert davon abhängig gemacht haben und weil sie ja sich selbst nicht ihr Selbst erlauben, sondern immer nur bei ihrem Gegenüber sind. Sie definieren sich über ihr Gegenüber. Und wie sollte man eine Grenze setzen, die eventuell eine Trennung zur Folge hat, wenn ich doch von meinem Gegenüber abhängig bin?
Deswegen fallen Grenzen setzen so schwer dann für diese
Menschen. Ganz genau. Ganz genau. Und deswegen denken sie schnell, hey, ich habe eine Grenze gesetzt, weil ich habe ja klar gesagt, dass ich das nicht will. Mhm. Aber die Konsequenzen tragen sie dann nicht. Sondern sie versuchen dann eben zu überzeugen, auf die einzureden und genau.
Ja, und ich glaube, dass Grenzen eben nur funktionieren, wenn du sie primär, wenn es eine Konsequenz gibt, die daraus folgt, wenn die Grenzen nicht beachtet werden. Wie gesagt, die Grenzen beginnen immer bei dir selbst. Dass du deine eigenen Grenzen einhältst, dir selbst gegenüber. Und je mehr das passieren wird, wird es auch von anderen. Das heißt, würdest du sagen, was ist so, du hast gesagt, bewusst werden ist so Schritt eins. Was kommt danach? Ja. Geht es dann wirklich um das Thema, geht es dann ums Thema Grenzen herausfinden, Bedürfnisse wahrnehmen? Wie geht es dann weiter, nachdem man merkt, okay, holy shit, es scheint irgendwas zu sein, was mich irgendwie in meinem Leben beschäftigt oder was mich aufhält von meinem wahren Selbst und von meinem eigenen Weg?
Ganz genau. Also für mich geht es dann in die Gefühle rein, in die Bedürfnisse, wirklich zu erkennen, was fühle ich, was nehme ich da wahr, welche Bedürfnisse stehen dahinter und wie kann ich für mich sorgen. Auch Strategien sich zu überlegen, neue Strategien, weil das ist auch etwas, was wir verstehen dürfen, dass wir alles, was wir tun, ist immer eine Strategie. Egal, ob wir das nun bewusst tun oder unbewusst, aber es ist alles eine Strategie, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Selbst die Überangepasstheit ist ja eine Strategie, um das Bedürfnis zu befriedigen, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, dazuzugehören, was auch immer. Und wenn wir diese Strategie verändern wollen, wenn wir die ablegen wollen, dann brauchen wir eine neue Strategie. Sonst kann das ja nicht funktionieren.
Yes, yes.
Und sich da dann wirklich bewusst zu machen, welche Gefühle habe ich, welche Bedürfnisse habe ich und welche Strategien fahre ich eigentlich? Und wenn wir wissen, dass alles, was wir tun, eine Strategie ist, dann kann ich dann anfangen zu schauen, welches Bedürfnis steht denn dahinter? Welches Bedürfnis befriedige ich mit dieser Strategie und ist diese Strategie überhaupt geeignet dafür, dieses Bedürfnis zu befriedigen?
Da wird man oft merken, dass wir die Strategie, die wir nutzen, um die Sachen zu befriedigen, die wir eigentlich wollen, uns meistens genau in das Gegenteil führt.
Ja, voll. Ganz genau. Und wir werden feststellen, wenn wir damit anfangen, dass ganz viele Strategien halt einfach aus der Kindheit sind. Also wir fahren Strategien unseres fünfjährigen Ichs mit der Intelligenz unseres heutigen Ichs. Und das ist eine brisante Kombination.
Yes. For sure. Okay, bewusst werden, Gefühle, Bedürfnisse, wie kann ich für mich sorgen und was sind so die Strategien, die ich bisher angewendet habe? Was kommt danach?
Ja, danach kommt mit dem Körper verbinden, den Körper zu spüren. Das geht auch so ein bisschen mit dem zweiten Punkt einher, Gefühle wahrnehmen, wirklich sich wieder mit dem Körper zu verbinden. Ich nutze dafür super gerne auch Human Design, weil Human Design mir dabei geholfen hat, die Abhängigkeiten im Außen zu lösen und meine innere Autorität zu finden. Also sprich, meine innere Weisheit, meiner Intuition wieder zu vertrauen, um mir zu erlauben, auch nach meiner Intuition Entscheidungen zu treffen. Und wieder wahrzunehmen, was tut mir eigentlich gut und was nicht. Und nicht immer mit dem Verstand Entscheidungen zu treffen, weil der Verstand einfach nicht, meiner Meinung nach, nicht dafür da ist, Entscheidungen zu treffen. Weil der Verstand dann eben uns ganz schnell immer wieder in die Irre führen kann durch Rechtfertigungen, durch Entschuldigungen. Er ist einfach wahnsinnig clever. Aber meine Intuition sagt mir, fuck, ich werde hier gerade scheiße behandelt. Mein Verstand sagt mir dann, hey, der meint das nicht so. Sei doch nicht, stell dich nicht so an. Aber mein Gefühl und meine Intuition sagt mir, das ist nicht okay. Ich bin mehr wert. Ich möchte das nicht. Und als Überangepasste versuchen wir immer, Rechtfertigungen zu finden für alles im Außen. Und dafür finden wir immer Entschuldigung. Aber wir nehmen ja ganz viel Schuld auf uns. Wir fühlen uns immer schuldig als Überangepasste. Und das heißt, bevor ich eine Grenze ziehe, muss ich mir zu 1000% sicher sein, dass diese Grenze gerechtfertigt ist. Und unser Verstand wird immer Gründe finden, weswegen diese Grenze nicht gerechtfertigt ist. Deswegen hilft mir in dem Moment mein Gefühl und meine Intuition, die sagt, hier ist eine Grenze, Punkt. Ich muss sie nicht rechtfertigen. Niemand muss sie verstehen, ich muss sie nur fühlen. Und wenn ich fühle, dass hier gerade eine Grenze überschritten wird, dann ist das so. Egal, ob ich das gerade erklären kann, egal, ob die Argumente für jeden Sinn ergeben, das müssen sie nicht. Wenn ich die Grenze fühle, dann ist sie da.
Das ist ein krasses Thema. Ich weiß gar nicht, wie tief wir da reingehen können. Weil auf der einen Seite gebe ich dir recht, so unsere Gefühle, gerade wenn es darum geht, Grenzen zu ziehen, werden uns immer leiten, auch wenn vielleicht es eine Überreaktion ist. Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Eifersucht. Es sind abstruse Gedanken in deinem Kopf, die dich zu einem Gefühl bringen, aber es basiert ja nicht auf der Realität. Du kämpfst ja mit deiner eigenen Imagination, mit deiner eigenen Vorstellungskraft über das, was dein Partner macht oder was auch immer oder was das bedeutet oder wie auch immer. Und das ist ja ein starkes Gefühl. Und jetzt ist es spannend, weil dieses Gefühl entsteht ja erstmal nicht aufgrund von deines Partners. Dein Partner kann sich perfekt verhalten, er kann harmlos, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie hat einfach sein Handy im Auto liegen lassen und ist dann irgendwie auf dem, was weiß ich, Tennisplatz oder sowas und du denkst, die ist irgendwie mit einem anderen Typ im Hotel oder der ist jetzt mit einer anderen Frau im Hotelzimmer. Dann hast du ein Gefühl von Wut, von, der bearscht mich, was fällt ihm ein oder was auch immer. Aber dieses Gefühl ist ja quasi ein irreführendes Gefühl. Und obwohl es irreführend ist, gebe ich dir recht, dass trotzdem wieder dieses Bedürfnis darunter erkennbar ist. Und vielleicht bedeutet dann die Grenze einmal für dich oder das Bedürfnis, hey, ich brauche ein bisschen mehr Sicherheit von meinem Partner. Ich brauche ein bisschen mehr Sicherheit in mir selbst. Ne? Das heißt ja nicht immer, dass wir das alles im Außen brauchen. Also eine Grenze, wie gesagt, fängt primär an mit dir selbst. Oder ein Bedürfnis fängt erstmal primär an, in dir selbst das selbst zu erfüllen, dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und dann natürlich in der Partnerschaft kommt die Kommunikation von, hey, ich fühle mich manchmal ein bisschen unsicher, ich schäme mich dafür, kannst du mir diese Sicherheit vielleicht geben, indem du mir, bevor du dann irgendwie zum Tennisspielen gehst, kurz eine WhatsApp schreibst und sagst, hey, bin kurz Tennis spielen. Und dann kann der immer noch Partner sagen, ey, ehrlich gesagt, das fühlt sich für mich ein bisschen Stasi-mäßig an, habe ich irgendwie nicht so Bock drauf, wie können wir das irgendwie anders regeln? Ne? Und dann kommt man zu einem Kompromiss, aber das ist erstmal so ein gesundes, du merkst die Eifersucht, du hast dieses Gefühl, aber dieses Gefühl an sich ist erstmal in Anführungszeichen basiert auf einer Illusion und trotzdem hast du ein wahres Bedürfnis dahinter. Und solange du dieses wahres Bedürfnis dahinter nicht erkennst oder sogar verrätst, unterdrückst und so weiter, dich dafür schuldig fühlst, dich dafür schämst, desto tiefer wird das da sein. Ich habe manchmal nicht so die perfekte Antwort. Intuition ist super wichtig. Unser Verstand ist fucking bombastisch. Also es ist richtig geil. Wir können mit unserem präfrontalen Kortex, ist der neueste Teil, das ist unser entwickelte Teil. Wenn wir nur auf unsere Gefühle gehören, sind wir verloren. Wenn du dich immer auf deine, ich weiß, in der Zeit der Feminine Energies und es gibt Manifestation Coaches da draußen und alle erzählen von Flow und deinen Gefühlen und wie wichtig das ist. Ich kann euch sagen, wenn ihr auf eure Gefühle nur hört ausschließlich, dann seid ihr verloren. Eure Gefühle trügen euch, die bringen euch manchmal in falsche Richtung. Die kommen hoch, wenn etwas unangenehm wird, kommen Gefühle hoch von Resistance, von Widerstand, weil du etwas machst, was dir wichtig ist. Es bedeutet, ich habe nie die finale Antwort mit diesem Verstand, Gefühl. Ich glaube, dass, wenn ich es zusammenfassen würde, das, was ich denke, und interessiert mich natürlich, wie du dazu stehst. Ich glaube, die Kunst liegt darin, deine Gefühle zu fühlen, aber dich nicht von ihnen leiten zu lassen. Das ist, glaube ich, so in a nutshell, so wie ich darüber denke.
Voll, ich unterscheide auch noch zwischen Intuition und Gefühl. Für mich sind das unterschiedliche Dinge, weil ich nämlich genau das auch sehe. Gefühle sind nur dafür da, uns darauf aufmerksam zu machen, welches Bedürfnis da eventuell unerfüllt ist und wir dadurch dann für uns sorgen können. Das heißt, unsere Gefühle können uns in eine Richtung leiten, beziehungsweise darauf hindeuten, hey, da brauchst du gerade etwas.
Yes.
Sie sind aber nicht dafür da, um Entscheidungen zu treffen, weil genau wie du auch sagst, dann würden wir halt einfach nie wieder unsere Komfortzone verlassen, weil sich das einfach scheiße anfühlt. So. Aber meine Intuition, die leitet mich auf Wege, die sich beängstigend anfühlen, bei denen ich aber fühle, dass es trotzdem richtig ist.
Wie unterscheidet sich eine Intuition von, nehmen wir jetzt zum Beispiel so überangepasste People-Pleasing, die haben ja dann auch, oder nee, muss man eigentlich trennen, aber sagen wir mal zum Beispiel jemand, der eifersüchtig ist und der hat dann ein Grundgefühl, oh, meine Partner macht etwas total Schlechtes. Und dann könnte man sagen, naja, wo ist jetzt der Unterschied da zwischen der Intuition von, ich spüre, dass da was ist, aber eigentlich ist diese Intuition basiert auf einer Programmierung der Angst und der Unsicherheit im Bindungsverhalten.
Ja.
Also, weißt du, so Intuition versus Anxiety, so wo liegt da, wie können wir das auseinanderkriegen? Wie kriegen wir das so getrennt?
Ich würde sagen, also bei mir nehme ich Energie wahr. Also für mich ist es meine Intuition, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie? Und das fühle ich. Ich bin Generator, also mit sakraler Energie, und ich merke richtig krass, wie ich im Sakral wieder Energie freigesetzt wird. Und je mehr ich mich damit verbunden habe, umso mehr nehme ich das jetzt auch wahr. Und dadurch merke ich, was ist korrekt für mich und was ist nicht korrekt für mich. Und wenn jetzt auf dein Beispiel einmal zurückzukommen mit der Eifersucht, da würde ich jetzt nicht unbedingt Energie wahrnehmen, also intuitiv. Ich weiß, das finde ich auch richtig schwierig. Intuitiv weiß ich, dass er eine Affäre hat oder so. Ich glaube, auch dafür sind wir viel zu sehr überlagert, um so etwas wirklich intuitiv spüren zu können. Oder die meisten von uns.
So. Das ist halt schwierig, ne? Es gibt so Leute, die sagen, okay, ich spüre das intuitiv, aber dann gibt es halt genauso eine große Anzahl von Leuten, die das spüren, aber da ist nichts und der Partner chillt sein Leben und macht alles richtig so, aber die haben diese Kette davon, diese Angst, und ich glaube, es gibt genauso einen großen Anteil, die das irgendwie diese Intuition haben, aber die genauso, die davon fehlgeleitet werden.
Ja, aber da geht es ja auch nicht um Entscheidungen dann, ne? Da geht es ja eher um Bewertung.
Wie meinst du das?
Also, wenn ich jetzt eine Situation bewerte und das intuitiv mache, dann kann ich mir oder können sich wahrscheinlich die allermeisten niemals sicher sein, ist es jetzt wirklich die Intuition oder ist das Prägung oder ist das whatever, Konditionierung, Angst und so weiter. Aber ich spreche von Entscheidungen, dass ich Entscheidungen treffe aufgrund meiner Intuition, weil ich da spüre, wie ist die Energie. Setzt es Energie frei oder fällt die Energie ab?
Und dafür muss man natürlich erstmal seinen Körper wahrnehmen können, ne? Was ihr gesagt hast. Was einer der Schritte waren, um das erstmal zu spüren, muss ich natürlich meinen Körper erstmal überhaupt spüren. Okay, was kommt danach? Wir haben jetzt bewusst werden, wir haben einmal diese Bedürfnisse, wie kann ich für mich sorgen, meine Gefühle wahrnehmen, diese Strategien zu hinterfragen, Körperbewusstsein. Was hilft noch?
Ja. Eine kraftvolle, ein kraftvolles Zukunfts-Ich, eine Visualisierung von dem Menschen, der ich sein möchte und wo ich hin möchte. Weil ich glaube, das ist auch etwas, das wir uns ganz oft von unserer Vergangenheit lenken und leiten lassen und uns damit so krass identifiziert haben, und dadurch es umso schwerer wird, aus diesen alten Mustern rauszukommen. Aber wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich ja irgendwo auch wissen, in welche Richtung ich denn überhaupt hin will und mich mal mit irgendetwas Neuem verbinden und das Alte hinter mir lassen.
Hm. Yes. Ja, yeah. Super, super powerfules Prinzip, einfach sich wirklich zu überlegen. Und es ist so simpel, aber wir machen es einfach nicht konsequent. Die wenigsten machen es konsequent, sich wirklich zu überlegen, wie möchte ich leben? Welche Werte möchte ich leben? Wie möchte ich sein? Welche Verhalten brauche ich, um mir zu beweisen, dass ich diese Person bin oder die zu dieser Person werde? Okay, geil. Noch ein Schritt.
Das fünfte ist einfach umsetzen. Wirklich in die Umsetzung kommen. Nicht nur reflektieren, nicht nur wahrnehmen, nicht nur fühlen, sondern auch verändern. Jeden Tag, immer und immer wieder. Gerade dieses mit den Gefühlen und Bedürfnissen wahrnehmen. Es gibt so Gefühls- und Bedürfnislisten, die kann man auch einfach so bei Google irgendwo sich raussuchen. Und wenn man sich die mal anschaut, wie viele Gefühle und Bedürfnisse es gibt, das ist der Wahnsinn. Das ist unfassbar. Und auf was für eine Palette greifen wir oft zu, weil wir einfach gar nicht mehr kennen. Und ich habe damals wirklich mit diesen Listen gearbeitet und immer wieder regelmäßig am Tag eingecheckt, wie geht's mir und was brauche ich? So diese beiden Fragen sind so, so powerful. Wie geht es mir und was brauche ich?
So simpel, aber
so simpel, ja.
Die Antworten sind die meisten, die profundesten und die krassesten Antworten sind meistens so einfach wie, hey, wie geht's mir und was brauche ich gerade?
Ja.
Wir hätten eine gesündere Welt, wenn wir uns diese Fragen konsequent fragen würden. Selbst Sachen wie Essen, ne? So Leute essen nicht mehr gescheit, verdursten, dehydrieren, weil sie sich einfach nicht checken. Hey, vielleicht trinkst du erstmal einen Schluck Wasser. Ertappt. weil sie einfach nicht spüren, hey, da ist vielleicht Durst da, da ist Hunger, da ist Müdigkeit da, vielleicht brauche ich mal eine Siesta. Da ist ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Und auch als Keypunkt, ich glaube, das ist so schön bei dem Thema, was du für dich rausgesucht hast, dass es so, dass wir auf der einen Seite natürlich lernen, nach all dem, was du beschrieben hast, ist so, sich bewusst zu werden, dass die Antworten und auch die Lösung in mir selbst drin sind und trotzdem darf ich das nach außen kommunizieren. Das ist so ein schönes Thema. Du gibst dir alles, was du brauchst. Im Endeffekt kann dir niemand das geben, was du suchst. Und trotzdem ist es sicher genug, deine Grenzen und deine Bedürfnisse auch nach außen zu kommunizieren. Und das ist so ein schönes Spiel mal wieder aus Ja und. Also es ist nicht entweder erfülle ich mir selbst alle meine Bedürfnisse und dann kann ich den Partner finden, sondern ja, natürlich kannst du dir nur im Endeffekt alles das selbst geben. Und trotzdem sind wir soziale Kreaturen und trotzdem darfst du das auch von deinen Mitmenschen einfordern. Ja. Und das ist normal und es ist gesund und es ist schön, dass wir einander Bedürfnisse erfüllen.
Ja, genau. Oh, das ist auch so schön, wirklich, was du gerade gesagt hast. Es ist sicher. Es ist sicher. Gerade also dieses Thema Sicherheit ist, glaube ich, für Überangepasste so, so wichtig, immer wieder zu erfahren. Es ist sicher, den Raum einzunehmen. Es ist sicher, Grenzen zu kommunizieren. Du darfst das. Du darfst dir selber Ausdruck verleihen. Und wenn wir Angst davor haben, dann kreieren wir uns ja einfach nur wieder selbst das, wovor wir uns fürchten.
Ja, geil. So, Thema Umsetzung ist natürlich ein großes Thema. Und die beste Umsetzung, die ich kenne, ist, wenn man eine Begleitung hat, die einen accountable hält, die für einen da ist, die einen durch diesen Prozess leitet. Und Du hast ein Coaching-Programm entwickelt, was sich genau auf dieses Thema spezialisiert. Wie heißt es? Wie kann man dich überhaupt kontaktieren? Wo kann man dich finden? Falls sich die Leute denken, hey, ich habe Bock, dieses Thema jetzt endlich an der Wurzel anzupacken. Ich will daran arbeiten. Ich feiere die Lea, habe mich wohlgefühlt mit dem, was sie gesagt hat. Wie können die Leute dich kontaktieren und was ist in deinem Programm so los? Wie kannst du den Menschen weiterhelfen?
Voll gern. Also erstmal auf Instagram bin ich zu finden unter Lea Rahimi, also mein der normale Name. Und das Programm ist genau aus meinem ganzen Prozess entstanden, aus dem Ganzen, was ich für mich selber erfahren habe, aber eben auch in meinem Umfeld erkennen durfte, die ganzen Muster und Strukturen, die da so greifen. Und das Programm heißt Empowering Women. und ist ein sehr intensives 3-Monats-Programm, also 12 Wochen. Und besteht zum einen, und das ist, glaube ich, auch so, so wichtig und wertvoll, und das habe ich jetzt ja auch in deinem Raum erlebt, in deinem Coaching, die 101-Sessions jede Woche. Also 12 One-on-One-Sessions, wo wir zu zweit über Zoom einchecken. Wie geht's dir in deinem Prozess? Wo stehst du? Was brauchst du? Um wirklich diesen intensiven Austausch dann auch zu haben, meine intensive Begleitung in diesem Prozess. Dann gibt es verschiedene Audios und Videos und auch Sprachnachrichten von mir und Texte, eben Exercises und Tools, die dich begleiten über diese 12 Wochen von Woche zu Woche, wo wir genau durch diese 5 Steps gehen, die wir jetzt gerade hier im Speed-Modus durchgegangen sind. Genau. Und dazu dann noch eine WhatsApp-Betreuung.
Was wartet denn am Ende der Journey auf die Frauen? Was ist denn das Ganze, wo die hinarbeiten? Okay, wir wollen Ciao zu People-Pleasing sagen, wir wollen Ciao zu Überangepasstheit. Und wohin wollen wir denn am Ende des Programms? Was ist denn das optimale Resultat dann bei den Frauen, mit denen du arbeitest?
Wir wollen dahin, dass sie klar sind in sich selbst, dass sie herausfinden, wer sie sind, dass sie Grenzen setzen können, dass sie ihre Gefühle und Bedürfnisse wieder wahrnehmen können, dass sie eine Verbindung zu sich selbst haben, dass sie einen Selbstausdruck entwickeln und ein authentisches, erfülltes und vor allem zufriedenes Leben führen mit wirklicher Harmonie, wirklicher Verbindung und wieder auf etwas sich hinbewegen können, anstatt immer nur weg.
Geil. Mega nice für alle, die Interesse haben. Ich werde es auf jeden Fall, werde ich dein Instagram in die Shownotes. Schreibt der Lea, die beißt nicht. Auch bei sonstigen Fragen könnt ihr immer gerne kontaktieren. Ich bin mega, mega stolz auf das Programm, was du zusammengearbeitet hast. Ich war ja in dem Prozess dabei von Tag 1. Und yes. Ich kann da wirklich, es gibt das Radio-Tiefsinn-Siegel. Ich habe das persönlich überprüft. Das ist ein geiles Programm. Ich weiß, es wird Resultate. Ich kriege übrigens kein Geld jetzt gerade für die Werbung. Das ist einfach nur, meine persönliche Meinung. Sonst hätte ich dich nicht eingeladen. Bin mega stolz auf deine Journey. Voll geil, dass wir heute hier auch im Podcast zusammen hocken und über dieses Thema gesprochen haben. Hat mich mega gefreut, weil ich eben weiß auch, dass viele aus der Community einfach damit zu kämpfen haben, dass sie betrügt oder jemanden zumindest kennen, der unter Übergepasstheit und People-Pleasing leidet, sodass es wirklich eine negative Konsequenz in ihrem Leben haben. Deswegen mega geil, dass du da warst. Super spannendes Gespräch. Und die letzten 3 Fragen, ich weiß nicht, kennst du ja. Was?
Ach, verdammt. Ich wollte mich noch darauf vorbereiten, weil ich deine Podcast-Folgen ja kenne.
Nee, ich sage immer am besten immer das, was ich habe mir, immer wenn ich interviewt werde, weil die Leute hören natürlich dann auch mal kurz mal so ein paar Podcast-Folgen rein. Und ich hab mir selbst versprochen, dass ich jedes Mal die Fragen anders beantworte. Also lass es ruhig spontan kommen. Was bedeutet Freiheit für dich?
Akzeptanz. Yes. Akzeptanz von allem, was ist. Und vor allem Akzeptanz der Gefühle. Alles fühlen zu können, sich alles zu erlauben, alles da sein lassen zu dürfen. Ja.
Wie findest du zu mehr Klarheit?
Zuerst ankommen bei mir wieder, alles im Außen abziehen. Alles im Außen abziehen und wieder in mir sammeln, um dann in die Objektivität gehen zu können.
Worin findest du deinen tiefsten Sinn?
In dem, was ich hier tue.
Geil.
Ja, voll.
Sehr schön. Dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Und ich danke dir so sehr. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war richtig cool.
Ja, fand ich auch. Ja. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir verlassen den Podcast mit einer allerletzten Herzensnachricht von dir an alle, die noch gerade zuhören.
Mit einer allerletzten was?
Herzensnachricht. Einer Nachricht, einer Message aus deinem Herzen an alle, die gerade noch zuhören.
Ich wünschte, alle Menschen könnten sehen, wie wundervoll sie sind. Ich wünschte, jeder Einzelne, ich wünschte, du könntest sehen, wie vollkommen du bist und dass wirklich alles in dir ist. Und ich weiß, dass das immer wie so ein kitschiger Spruch klingt, aber es ist einfach genau so. Es ist einfach die Wahrheit, dass da so viel Fülle in jedem Einzelnen von uns ist. Und das ist meine Mission, jedem das aufzuzeigen.
Yes, geil. Mhm. Vielen Dank. And ich sehe dich ja bald wieder und ja. Alle anderen checkt Lea bei Instagram. So much love. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links wie immer in den Shownotes. Und wenn du mich unterstützen willst, dann teile diese Folge mit deinen Liebsten oder auf deinen Social Media Channels. Ich freue mich über jede Bewertung, jeden Kommentar bei Apple Podcast. Spotify hat mittlerweile ein Rating. Wenn dir der Podcast gefällt und du es noch nicht getan hast, drück mal kurz auf die 5 Sterne. Freut mich mega. Und wenn du dich mit mir persönlich connecten willst, wenn du dich für mein Coaching-Offer bewerben möchtest oder einfach mal vorbeischauen willst in die Welt von Radio Tiefsinn, dann ist der beste Ort Instagram @radiotiefsinn. Schreib mir auch gerne Nachricht für kommende Podcasts, Fragen, die dich interessieren, Dinge, wo du eine Antwort suchst. Ich beantworte jede Nachricht, freue mich immer riesig. Und sending you so much love. That's it for today. Bis zum nächsten Mal. Dein Benjamin.